Paulus erlässt hier seinen zweiten Aufruf zur Treue. Seht zu, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raube macht, durch die Philosophie und Lehren trug. Nach der Überlieferung von Menschen, nach den elementaren Dingen der Welt und nicht nach Christus. Wir waren stehen geblieben bei dem Ausdruck elementare Dinge der Welt. Dazu nehmen wir Galater 4 zur Hand, um das zu verdeutlichen. Denn wir haben es hier ebenfalls mit Nicht-Israeliten zu tun. Galater 4, Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte oder herauskaufte, damit wir die Sohnesstellung empfingen. Bis anhin hat er die erste Person gebraucht. Die erste Person ist ich in der Einzahl, wir in der Mehrzahl. Von jetzt an gebraucht er die zweite Person, du in der Einzahl, ihr in der Mehrzahl, bei uns sie in der Formalform. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes, das heißt den Geist, den sein Sohn in dieser Welt hatte, der ihn dort begleitete, dieser selbe Geist ist auch in euch, die ihr Söhne seid. Nicht Kinder, haben sie Kinder in ihrer Besetzung? Oder Söhne? Söhne? Also Vers 6, weil ihr denn Söhne seid, ja? Das muss Söhne heißen. Wenn Paulus bei diesem Thema Kinder oder Söhne gebraucht, dann ist zu unterscheiden zwischen den beiden. Kind im Griechischen ist Geborenes. Das ist das Wort, das für Kind gebraucht wird, Geborenes. Sohn ist auch natürlich geboren, aber in dieser Verbindung, bei diesem Thema, wo es um das Gesetz geht, ist Sohn jemand, der reif geworden ist und vor dem Gesetz ein Bruder des Vaters geworden ist. Vor dem ist er, wie in den ersten drei Versen ausgeführt, gleich einem Sklaven, was Stellung betrifft. Kein Unterschied. Das ist bei uns nicht so. Aber damals war das so. Der Sohn war Eigentum des Vaters, so wie die Frau. Und was die Stellung betraf vor dem Gesetz, waren sie genauso in derselben Kategorie wie Sklaven. Sie waren Eigentum, Leibeigene. Aber wenn der Sohn das Reifealter erhielt oder erlangte, dann wurde er in die Sohnesstellung eingeführt und war jetzt vor dem Gesetz Bruder des Vaters. Paulus sagt uns, wer unter dem Gesetz ist, der ist ein Sklave. Der ist ein Leibeigener, der kann sich nicht frei bewegen. Aber wer dann Sohn geworden ist, und das ist er, wenn er den Geist Gottes hat, denn der Geist Gottes war Geist des Sohnes Gottes. Und der Geist des Sohnes Gottes macht uns in unserer Verwandtschaft mit ihm. Wenn wir den Geist haben, dann sind wir verwachsen, verbunden mit diesem Sohn. Und dann haben wir ähnliche Privilegien. Durch diesen Sohn gehören wir jetzt zur Familie dieses Gottes und sind jetzt frei von dem Gesetz. Nur, wir müssen das wissen, diese reife Stellung, diese Sohnesstellung, nicht Kindschaft, Vers 6 oder Ende Vers 5 steht nicht Kindschaft, sondern Sohnesstellung. Das ist diese besondere Stellung vor dem Gesetz. Ähnlich in Römer 8. In Römer 8 ist in Vers 15 und in Vers etwa 23, vielleicht 22, die Rede von Sohnesstellung. Das ist nicht Adoption, das ist nicht Kindschaft, sondern das ist die Stellung des Sohnes vor dem Gesetz. Man ist frei vom Gesetz und jetzt ein berechtigtes Mitglied der Familie Gottes. Gott ist jetzt nicht mehr Sklavenherr wie in Israel, sondern er ist unser Vater geworden. Das ist das Privileg, das wir in Jesus Christus haben. Also, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Jesus wurde unter das Gesetz getan, an unsere Stelle, damit er die, die unter dem Gesetz waren, also Sklaven waren, loskaufte, damit wir die Sohnesstellung empfingen. Weil ihr denn, nicht nur Israeliten, sondern auch Heiden, weil ihr denn Söhne seid, ihr seid zu Jesus Christus, dem Sohne Gottes, gekommen, und in Verbindung mit ihm seid ihr Söhne, denn Gott hat den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der schreit, Abba, oder in unserer Sprache, Papa, Vater. So bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Soweit verstehen wir es. Das heißt, wenn der Sohn Gottes in unser Leben eingekehrt ist, dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir werden vom Geist Gottes geführt. Parallelstelle ist Römer 8, ab Vers 14. Jetzt Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Sie waren Götzen, sie wurden Götter genannt, aber sie waren keine Gottheiten, denn es gibt nur einen Gott. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr von Gott erkannt seid, wie mögt ihr euch wiederum, und dieses Wort wiederum ist entscheidend, wie mögt ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Elementen oder dem Elementaren zuwenden, denen ihr von Neuem dienen wollt. Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Diese Heidenchristen hatten vor ihrer Bekehrung nicht dem Gesetz Gottes gedient. Sie waren nicht Juden, aber Paulus vergleicht sie mit Juden. So wie der Jude ein Sklave ist, bis Jesus kommt, dann die Möglichkeit hat, frei zu werden und ein Kind Gottes und somit Sohn Gottes zu werden, so ist auch der Heide, der zwar nicht unter dem Gesetz war, auch in dem Bereich des Elementaren gewesen. Das heißt, das Elementare ist die Lebensweise oder der Lebensraum, der zu dieser ersten Welt passt. Diese erste Welt, diese Schöpfung, in der wir leben, ist gekennzeichnet von einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Die Schöpfung, die Natur läuft ab mittels Ordnungen, Wiederholungen, die wir Naturgesetze nennen. Und deshalb können wir auch die Technik aufbauen, weil wir um diese Gesetzmäßigkeiten wissen und wir gebrauchen sie. Wir sagen, wenn dies, dann das. Unter diesen Umständen wird die Natur sich so verhalten. Und dann bauen wir etwas aus der Natur und wissen, es wird dann so gehen. Wir rechnen also mit diesen Gesetzmäßigkeiten. Und wir können also im Voraus planen. Also die Natur läuft ab mittels Gesetzmäßigkeiten. Wer in dieser Welt zu Hause ist, der braucht auch als Mensch entsprechenderweise Gesetz. Der Mensch, der in dieser Welt sein Zuhause hat, der in dieser Umwelt von Gesetzmäßigkeiten lebt, wenn er sich zurechtfinden will in dieser Welt, muss er selbst gesetzmäßig leben. Sonst kommt er in Konflikt mit der Natur, dann wird die Natur ihn einholen. Dann hat er Hunger, wenn er sich selbst nicht diszipliniert. Wenn er selbst nicht nach gewissen Regeln lebt, was Nahrung, Speise, körperliche Übung und so weiter betrifft, dann wird die Natur ihn zerstören. Er kommt nicht fertig mit der Natur. Er muss sich anpassen. Das Gesetz Moses war geeignet, einem Menschen, der gefallen war, zu helfen, in dieser Welt zurechtzukommen. Aber das war nicht nur im Gesetz Moses so, denn die Religionen der Heiden haben vieles Ähnliches. Die haben auch Ordnungen. Es ist interessant, dass in fast allen Religionen es gewisse Regeln gibt, die den Menschen helfen sollen, in dieser Welt zurechtzukommen. So wenigstens war es in Galatien offenbar. Aber wenn man zu Christus kommt, dann kommt man zu einer neuen Welt. Dann tritt man über von einer Welt in die andere. Das ist die Lehre des Paulus. Allerdings, wir leben noch mit diesem Körper in dieser Welt und so müssen wir auch, ganz praktisch, immer noch unter der Schöpfungsordnung stehen, aber nicht als Persönlichkeiten. Denn wir sind zweierlei. Wir sind Personen, geistige Personen, ähnlich wie Engel und Gott. Aber was unseren Leib betrifft, der ist allerdings ein Teil dieser Schöpfung, immer noch. Und lebt so, soll so leben, dass er in diese Schöpfung hineinpasst. Aber wir selbst als Personen, wir selbst sind nicht mehr in dieser Welt zu Hause. Wir leben nicht mehr nur nach Gesetzmäßigkeiten. Wir leben jetzt personorientiert. Wir sind frei. Wir leben wie in einer Familie. Und das ist die Lebensweise in der himmlischen Welt. Da hat man eine freiere Lebensweise, eine personelle Beziehung zueinander. Personen begegnen einander als Personen. Und in dieser Welt, das ist ist zu sehen, das heißt, eine Insel von dieser Welt haben wir in der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Insel in dieser Welt, aber ein Teil der anderen Welt. Und diese Gemeinde ist eine Schar von Menschen, die bereits in der anderen Welt ihre Wurzeln geschlagen hat und dort zu Hause ist. Und jetzt sagt Paulus zu diesen, die im Geiste, im Heiligen Geiste, in dieser anderen Welt leben, das soll heute noch klarer werden, wenn wir weiter in Kolosser 2 lesen. Aber um den Begriff Elementares zu klären noch einmal. Wenn jetzt Christen opfern, Juden oder Heiden, kommend, herkommend, wieder, um ihre Beziehung zu Gott regeln zu wollen, sich nach gewissen Gesetzmäßigkeiten ausrichten, Tage beobachten, gewisse Speisen beachten, Feste und so weiter, wenn das das Mittel ist, mit welchem wir mit der großen Gottesperson auskommen wollen, dann hätten wir uns wieder in die Weltweise, in die Lebensweise dieser ersten Schöpfung hineingestellt. Ob wir Heiden sind oder Juden. Denn es kommt auch selber raus. Es heißt, dass wir so täten, als würde diese erste Schöpfung immer noch unsere Welt sein. Bedenken wir, dass wir hier Fremde sind, weil wir Bürger einer anderen Welt sind. Und es wird noch einmal so kommen, dass diese erste Schöpfung zerstört werden wird. Und dann bekommen wir auch einen neuen Körper. Und dieser Körper wird unserer Persönlichkeit entsprechend sein. Er wird geistig sein und wird freier sein und wird zu der Gesetzmäßigkeit oder zu der Lebensweise, besser gesagt, einer neuen Welt, der himmlischen Welt, passen. Die andere Welt wird etwas anders gestaltet sein, sodass wir in der nächsten Welt wirklich zu Hause sein werden, auch mit unserem Leib. Wie das genau sein wird, wissen wir nicht. Wir haben nur spärliche Angaben. Da sind wir etwas aufgeschmissen, wenn wir das wirklich beschreiben wollen. Wir haben nur einige Andeutungen. Wir wissen nur so viel, es ist mehr geistlich und entspricht dem neuen Zustand, den wir durch Jesus Christus haben. Das Elementare ist also die Lebensweise, die zu dieser ersten Schöpfung gehört. Elementares ist das Erste. Wenn man die Elementaren oder die Elemente der Musik lernt, dann lernt man die Grundlagen. Ja? Man lernt die Noten kennen und so weiter, die Tonleiter. Man lernt das Elementare in der Musik kennen. Lernt man etwas in der Technik, Mathematik, dann lernt man zunächst die Elementaren, die Elemente, das heißt die grundsätzlichen Auskünfte, Informationen. Elementare ist das grundsätzlich das Erste. Und diese Welt, sagt Paulus, ist nur eine erste Welt. Und die Lebensweise, die in diese Welt hineinpasst, ist auch nur eine erste. Wer aber schon zur zweiten Welt gehört, der sollte nicht so tun, als würde er immer noch in dieser ersten Welt zu Hause sein. Mit dem Leib, ja, da müssen wir uns anpassen. Da müssen wir schlafen, essen und so weiter. Das passt dazu. Aber nicht unser innerer Mensch. Das ist schwer für uns zu verstehen. Wir wissen noch nicht alles. Aber wir wollen diese wenigen Angaben festhalten. Das Elementare oder die Elementen sind das, was zu dieser ersten Schöpfung gehört. Jetzt kommen wir zurück zu Kolosser. Seht zu, dass nicht jemand sein wird, der euch zum Raub mache, durch die Philosophie und Lehren trug, nach der Überlieferung von Menschen, das heißt, was Menschen sich erdacht und weitergegeben haben, nach den elementaren Dingen dieser Welt und nicht nach Christus. Da wird die Lebensweise dieser Welt in Gegensatz gestellt zu der Lebensweise der nächsten Welt, die Christus in Person ist. Christus stellt das Leben der nächsten Welt dar, weil in ihm, in leiblicher Gestalt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Wir hatten gesagt, um jetzt noch einmal zu rekapitulieren oder zu wiederholen, es handelt sich hier im zweiten Teil von Vers 8 um falsche Ausrichtung. Die Präposition nach deutet das an, nach der Überlieferung, nach den Elementaren, nach Christus. Zunächst falsche Orientierung, dann richtige Orientierung, nach Christus. Falsche Orientierung ist nach der Überlieferung von Menschen, das heißt, Menschen haben es erdacht und weitergegeben. Falsche Überlieferung ist Ausrichtung nach dem Elementaren dieser Welt. Das heißt, nach dieser Welt als einem Ersten, als einem Kindischen. Das ist kindisch im Vergleich mit dem, was im Geistlichen in Christus ist. Es ist eine Ausrichtung, die nicht nach Christus ist, sagt Paulus. Bei ihm, bei Christus, ist man nicht in Gefahr, weg oder Raub zu werden, sondern bei Christus ist man geborgen. Wer bei ihm ist, ist sein rechtmäßiges Eigentum. Sich etwas anderem zugewandt zu haben, bedeutet Raub, Diebstahl. Raub ist falsches Eigentum. Wir würden uns zum Raube machen lassen, das heißt es gestatten, einem anderen zu gehören. Wir gehören aber nicht einem anderen, sondern wir gehören Jesus Christus. Aber dort nicht als Raub, sondern als geborgenes Eigentum. In den Versen 9 bis 15 begründet nun Paulus diesen Aufruf, den er kurz ausgeführt hat. Drei Gründe gibt er an für diesen Aufruf. Lasst euch nicht zum Raub machen, bleibt treu. Warum? Erster Grund: In Christus ist die Fülle. Das besagen die Verse 9 bis 11. Zuerst müssen wir uns ein wenig befassen mit dem Ausdruck Fülle. Was bedeutet hier Fülle? Paulus sagt, die ganze Fülle der Gottheit. Den Ausdruck hatten wir schon in Kapitel 1. Und es bedeutet, dass in Christus der ganze Gott vorhanden ist. Christus ist nichts Geringeres denn Gott selbst. Der ganze Gott wohnt in ihm in leiblicher Gestalt. Das heißt, in diesem Fleisch, in diesem Menschen, in diesem Menschgewordenen wohnt Gott. Wenn ihr nun mit diesem Gottmenschen verbunden seid durch den Geist Gottes in der Wiedergeburt, verbunden, verwachsen im Geiste, so wie die Rebe am Weinstock, so wie ein Glied am Leib, wenn ihr nun mit diesem Christus verwachsen seid, dann habt ihr genug. Braucht man denn mehr denn Gott? Kann es denn mehr oder Besseres geben? Das ist die Argumentation hier. Lasst euch nicht abbewegen und euch zu Nachfolgen machen von irgendetwas anderem als Christus. Denn dann würdet ihr verlieren, nicht gewinnen. In Christus, wenn ihr mit ihm verbunden seid, wenn ihr in ihm seid, ja, das heißt, wo steht das in ihm? Vers 10. Ihr seid vollständig in ihm, der das Haupt ist. In ihm sind wir vollständig oder voll. Wir haben alles, was wir brauchen. Oder voll gefüllt, kann man auch übersetzen. In Christus wohnt der ganze Gott und Gott ist es, den wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes als Gott und was er uns geben will. Und wenn wir diesen Gott haben, dann haben wir auch, was er uns geben will. Und dann haben wir alles. Wir brauchen nicht nach mehr zu suchen. Es gibt nicht mehr, als es in Christus gibt. In ihm sind wir vollständig. Er sagt hier, Christus ist das Haupt alles Fürstlichen und aller Autorität. Das heißt, selbst die höchsten Persönlichkeiten, seien es Engel oder Menschen, die können uns nicht helfen, denn Jesus steht noch höher. Denn er ist Herr von ihnen allen. Er ist König von Königen, Herr aller Herren, Haupt aller anderen Häupter. Und wenn ihr an dieses Haupt angeschlossen seid, dann braucht ihr die anderen, kleineren Persönlichkeiten nicht mehr als Stufen, um zu Christus zu gelangen, ja? Wir können das heute schlecht nachvollziehen. Wir haben solche Probleme kaum. Aber im Katholizismus hat man dieses System, ja? Da hat man diese Persönlichkeiten, über die man wie über eine Leiter zu Gott gelangen soll. Mittler, alle Heiligen, Antonius und wie sie alle heißen, ja? und dann die Maria und dann kommt man zu Christus und durch Christus zu Gott. Ja. Diese Stufen, das war damals schon im Ansatz offenbar da. Ja, Paulus sagt, Christus ist Haupt von allen diesen und ihr seid schon oben. Warum wollt ihr noch nach unten wieder anfangen, die Leiter hochzuklettern? Ja? Ihr seid schon oben. In Christus sind wir angekommen. In Christus sind wir im Himmlischen, Epheser 2, Vers 7. In Christus haben wir alles, was wir brauchen, fertig. Wir sind schon gerettet. Wir sind schon im Himmel. Es braucht keine Leistungen mehr. Es braucht keinen Verzicht. Es braucht kein Trachten mehr, um bei Gott in Gnaden zu sein. Gott hat uns in Christus angenommen. Wir haben alles, was wir brauchen. In Vers 11 ergänzt er dieses mit einem negativen Ausdruck, einem Bildausdruck, Beschneidung. In welchem ihr auch, das heißt, in Vers 10 sagt ihr, ihr seid gefüllt und in Vers 11 sagt ihr seid beschnitten. Das heißt, nach Vers 10 habt ihr gewonnen, nach Vers 11 habt ihr verloren. Beschneidung steht für Verlust. Ein Teil des Körpers wird abgeschnitten, weggeworfen bzw. begraben. Es soll die Vorhaut auch begraben worden sein nach der Beschneidung. Nun gebraucht Paulus diesen Vorgang als ein Bild und sagt, mit dem Tode Jesu Christi am Kreuz seid ihr auch solche, die verloren haben. Nicht nur einen Teil des Körpers, sondern den ganzen Körper. Ja, ihr seid sogar begraben, Vers 12. Noch einmal Vers 11, in welchem ihr auch beschnitten wurdet, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschah, wie die israelitische Beschneidung des Kindes. In dem Entfernen des Leibes, nicht nur ein Teil des Leibes der Sünden, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Nun, es müsste offenbar sein, dass dies der Kreuzestod ist, von dem er hier spricht. Das ist seine Beschneidung, der wir teilhaftig werden. Und jetzt gebraucht er in den Versen 12 und weiter ein zweites Argument, einen zweiten Grund, einen zweiten Beweggrund, weshalb wir uns nicht zum Raub machen lassen sollen. Wir müssen Vers 8 immer noch im Auge behalten. Er begründet hier jetzt mit einem zweiten Argument, Vers 8, lasst euch nicht zum Raub machen und weg von Christus bringen. Zweites Argument, die Leser hatten sich selbst zu Christus bekannt. Erstes Argument, in Christus ist die Fülle und wenn man in ihm ist, dann hat man in Christus den ganzen Gott vorrätig. Der ganze Gott ist mein, alles was ich brauche. Zweitens, er appelliert an ihre Entscheidung, Christus nachzufolgen. Die hatte sich in zweifacher Weise ausgedrückt. Erstens hatte sie sich ausgedrückt im Glauben. Vers 12 hat zwei Elemente, Taufe und Glauben. Aber der Glaube kommt zuerst. Er beginnt mit den Taufen, weil das Zeichen war, dass sie freiwilligerweise angenommen hatten. Aber dann appelliert er noch an das, was vorangegangen war, an den Glauben. Zuvor kam der Glaube. Was für ein Glaube war das? Das war ein Glaube an das Wirken Gottes, der ihn von den Toten weckte. Wer an Jesus Christus glaubt in seiner Bekehrung, wer umkehrt, der setzt seinen Glauben in einen Gott, der von den Toten geweckt hat. Das heißt, er hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir an einen Auferstandenen. Und wenn wir an einen Auferstandenen glauben, Römer 10, 9 und 10, wenn wir an einen Auferstandenen glauben, dann müssen wir auch an einen Gestorbenen glauben. Denn niemand steht auf, der nicht erst gestorben war, nicht wahr? Also wenn wir an den Auferstandenen glauben, dann glauben wir auch, dass er gestorben war. Glauben wir, dass er gestorben war und auferstanden war, dann müssen wir zugeben, dass er sündlos war. Denn wenn er aufgestanden ist, dann ist er Gottes Sohn. Dann muss er aber sündlos sein. Aber er starb ja. Wer stirbt? Nur Sünder. Und solche, die die Stelle eines Sünders einnehmen. Oder solch einer, gab ja nur einen. Ja? Wenn Jesus Christus auferstanden ist, ich meine jetzt in diesem singularen, in diesem einmaligen Sinne, ja, denn die Auferstehung Jesu Christi ist einmalig oder erstmalig. Die Auferstehung Jesu Christi stellt ihn heraus als Gottes Sohn, Römer 1, Vers 4, glaube ich. Die stellt ihn heraus als Gottes Sohn. Also, wenn er Gottes Sohn ist, dann muss er sündlos sein, heilig. Geist der Heiligung nennt Paulus den Heiligen Geist, der Jesus von den Toten auferbracht hat, hervorgebracht hat. Also wenn er auferstanden ist, war er sündlos. Aber wenn er auferstanden ist, ist er auch gestorben. Und wenn er gestorben ist, dann war es als Sünder für Sünde. Wenn ich aber jetzt an diesen Jesus glaube, und jetzt kommt, ich bin immer noch bei Römer 10, hier 9 und 10, wenn du glaubst in deinem Herzen und bekennst mit deinem Munde, dass Jesus der Herr ist und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Warum? Hier kommt zum Tragen die biblische Bedeutung von Glauben. Sie ist nicht nur ein Fürwahrhalten, sie ist das. Ich muss Tatsachen Glauben schenken, ja? Aber sie ist nicht nur das, oder der Glaube ist nicht nur das, sondern der Glaube ist ein sich anvertrauen. Wir können das Bild eines Mantels gebrauchen, den man aufhängt auf den Haken. Den hänge ich da auf und jetzt trägt der Haken ihn. Und so hänge ich mich selbst auf an Christus. Und Christus trägt mich. Das ist Vertrauen. Ich vertraue ihm mein Leben an. Das ist Glauben. Und wenn ich jetzt mein Leben Jesus Christus anvertraue, und ich sage, du bist auferstanden, das heißt, du bist Gottes Sohn, du warst sündlos. Und ich sage, aber wenn du auferstanden bist, dann bist du gestorben. Aber dann bist du als Sünder gestorben. Wenn ich es bin, der das sagt, dann kommt das dem gleich, als hätte ich gesagt, er wäre für mich gestorben. Deshalb kann Paulus sagen, so wirst du gerettet. Ja. Denn damit sage ich, Christus ist für mich ein Sündloser, ist für mich einen Ungerechten gestorben. Also, Glaube ist, dass ich Vertrauen an das Wirken Gottes in der Auferstehung Jesu Christi, die aber die Auferstehung von einem Tode ist, den er anstelle eines Sünders starb. Es liegt sehr viel in solchen kurzen Aussagen, wenn wir Schrift mit Schrift vergleichen, ja, so bekommen wir ausgerundete Bilder und können also wachsen im Vertrauen heute noch. Das ist der Glaube in der Bekehrung. Aber dann folgt das Zeichen von diesem Glauben. Ich setze ein Zeichen in meinem Leben und ich sage nie mehr zurück. Weil dieses Zeichen ein nie mehr Zurückzeichen ist, sagt Paulus, hilft es mir, mich zu bewahren. In Petrus gebraucht das Wort retten in 1. Petrus 3, Vers 20 oder 21. Das griechische Wort bedeutet auch bewahren. Die Taufe rettet mich in dem Sinne, dass sie mich bewahrt. Und sie bewahrt mich in dem Sinne, dass sie ein Erinnerungszeichen ist. Ich darf nicht mehr zurück, ich habe mich verpflichtet, ja? Nicht nur in meiner Bekehrung, sondern ich habe anderen mitgeteilt, als ich ins Wasser stieg. Ich verpflichte mich, ich habe mich verpflichtet, dies ist jetzt das Zeichen, dass ich mich bereits, nicht jetzt erst, ich sage das jetzt vor anderen, dass ich es schon getan habe, ich habe mich verpflichtet, Jesus Christus nachzufolgen. Denn die Taufe ist ein Zeichen von Nachfolge. Und die Taufe verpflichtet mich also als öffentliches Zeichen, von meinem Gelübde in meiner Bekehrung nicht zurückzuweichen.
Das eigentliche Gelübde wurde in der Bekehrung gegeben, aber die Taufe ist ein Zeichen davon. Und Paulus sagt nun gleichsam, das tut er mehrere Mal, das tut er in Römer 6 und in einem gewissen Sinne wohl auch in Galater 3. Er appelliert an diesen Taufakt. Schaut einmal, ihr ließt euch freiwillig taufen. Das habt ihr, das war eure Entscheidung. Und wenn ihr in Kolosser euch entschiedet, getauft zu werden, dann habt ihr gesagt, ich bin ein Gläubiger an einen lebendigen Gott, der von den Toten auferweckt. Ja, was wollt ihr da noch mehr? Was wollt ihr da noch mehr? Wenn ihr einen lebendigen Gott habt, der von den Toten auferweckt, dann wollt ihr von Speisen leben? Berühre nicht, fasse nicht an, tu dies nicht, tu das nicht, beobachte diesen Tag. Du musst noch das tun, du musst noch das tun, damit du bei Gott in Gnaden bist. Du hast schon einen Gott, der vom Tode auferweckt. Du bist schon gerichtet und vom Tode auferstanden. Ja? Hast du Angst zu sterben? Du bist schon auferstanden. Ja? Herrlich, nicht wahr? Das ist ein herrliches Evangelium. Durch den Glauben, das heißt getauft aufgrund des Glaubens an das Wirken Gottes, der von den Toten weckte. Das ist das zweite Argument. In den Versen 13 bis 15 kommt das dritte Argument. Der dritte Grund für den Befehl, die Leser sind von der Erlösung her Beschenkte. Sie sind Beschenkte. Und wenn sie schon dieses größte Geschenk haben, wieso wollen sie dann noch arbeiten, um Geringeres zu bekommen? Sie sind schon beschenkt mit dem Wichtigsten. Wie sieht dieses Geschenk, diese Beschenkung aus? Sie sind mit dreierlei beschenkt. Vers 13, Anfang mit neuem Leben. Ich gebe jetzt die Stichworte. Vers 13, Anfang, sie sind mit neuem Leben beschenkt. Vers 13, Mitte und Vers 14, sie sind mit Vergebung beschenkt. Und Vers 15, mit Sieg. Lesen wir die Verse. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Unbeschnittenheit eures Fleisches, machte er lebendig. Mit ihm, der Glaube bringt in Verbindung. Der Glaube schweißt. Der Glaube lässt verwachsen. Ja? Der Glaube ist der Schlüssel. Mit dem Glauben werde ich eins mit Jesus Christus. Mit ihm. Mitte Vers 13, ja? Lebendig mit ihm. Aber das geschah durch den Glauben von Vers 12. Durch den Glauben ist man mit Christus eins geworden. Ist man aber mit Christus eins geworden, dann ist man nicht mehr tot in Sünden, sondern dann ist man eins mit dem Auferstandenen. Wir haben hier eine Parallele zu Epheser 2, ja? Den ersten Versen. Vers 4 und 4 bis 8 da. Mit Christus auferstanden, gen Himmel gefahren. Er schenkte euch ja in Gnade alle Übertretungen, das gegen uns lautende Schreiben mit seinen Bestimmungen, das uns entgegenstand, hatte er ausgelöscht. Und er hat es aus der Mitte weggenommen, da er es ans Kreuz nagelte. Hier haben wir das zweite Geschenk, die Vergebung. Er schenkte euch ja alle Übertretungen. Wunderbar. In Gnade. Er begnadigte euch. Er schenkte euch in Gnade alle Vergebungen, alle Übertretungen. Und die waren viele. Wie hat er das getan? Wie hat er uns unsere Übertretungen geschenkt? Was heißt das Schenken? Das Gericht wird weggenommen, ja? Keine Schuld mehr. ist beglichen. Und wie hat er das getan? Das gegen uns lautende Schreiben, das heißt das Gesetz, und dies ist interessant, das gegen uns lautende Schreiben, wer ist in Vers 14 uns? Uns ist, ist Pronomen, Fürwort, steht also für ein Hauptwort, ja? Und was ist das Hauptwort? Oder besser, welches sind die Hauptwörter, denn es ist Mehrzahl, für an dessen Stelle hier uns steht. Ja? Wer ist uns? Die Kolosser und Paulus. In diesem Schreiben hier. Paulus, Timotheus. Und wenn er hier an die Kolosser schreibt, und offensichtlich soll das einen Wert für sie darstellen, dann müssen sie eingeschlossen sein. Ja? Also Paulus, seine Mitarbeiter, die hier mitbeteiligt sind am Gruß und an diesem ganzen Anliegen. Ja? Sie beten für die Kolosser und die Kolosser selbst. Paulus ist Jude, Timotheus ist Halbjude, ist beschnitten, somit also voll eingegliedert. Aber die Kolosser sind nicht Juden. Für wen war das Gesetz? Wem war das Gesetz gegeben? Besser so. Den Juden war das, Israel war das Gesetz gegeben. Aber wenn ich frage, für wen war das Gesetz, dann geht es noch einen Schritt weiter. Nämlich in Römer Kapitel 3 steht geschrieben, das Gesetz, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, damit aller Welt Mund gestopft werde. Wenn das Gesetz aber nur für Israel ist, warum stopft das Gesetz den Mund aller Welt? Weil Israeliten nicht anders sind als andere Menschen. Und weil Israel sein Wort Gottes alle Welt geben sollte, weitergeben sollte. Wenn ein Heide bei Gott in Gnaden kommen wollte, dann musste er über Israel kommen, übers Gesetz. Es gab keine Hoffnung für den Heiden, er musste über das Gesetz kommen. Er musste eingegliedert werden. Also das Gesetz ist im Grunde nicht nur für Israel, sondern ist das Gesetz für alle Welt. Dieser Wille Gottes im Alten Testament, die 10 Gebote und alle Ausführungen, die sagen, was Gott von allen Menschen will. Ja? Und wenn Jesus Christus gestorben ist, dann hat er auch uns unsere Schuld geschenkt, weil das Schreiben des Gesetzes, das gegen uns war, auch an unserer Stelle gelöscht ist.